Guten Tag, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie das live sehen, wissen Sie, heute ist ein Fenstertag. Heute ist der 10. Mai 2024. Es ist 9 Uhr vormittags. Das ist eine besondere Folge von Asboni gleich aus zwei Gründen. Erstens, weil ich nicht in meinem normalen Studio bin. Also bitte entschuldigen Sie alle Fehler, die entstehen. Die liegen daran, dass heute eben ein Fenstertag ist und ich auch nicht in Wien bin. Es ist aber auch zweitens eine besondere Folge, weil das die 500. Folge ist, die heute stattfindet. Ich bin auch deswegen ganz aufgeregt und habe mir gedacht, ich suche einen Gast, der irgendwo besonders gut zu dem passt, was ich halt mit diesem Podcast seit einigen Jahren zu erbringen versuche. Und das liegt irgendwo wahrscheinlich an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung, Medien, Recht und Gesundheit. Und ich freue mich aus diesem Grund noch mal mehr, als ich mich sonst freuen würde, darüber, Ihnen Herrn Magister Dr. Johannes Warter hier vorstellen zu dürfen. Ich sage ab jetzt mit Ihrem Einverständnis, Herr Warter, nur noch Herr Warter, so wie Sie zu mir bitte Herr Vorbus sagen.
Sehr gerne.
Also Herr Warter ist Postdoc an der Universität Salzburg. Er ist dort Universitätsassistent am Fachbereich für Arbeits- und Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht und Sozialrecht sowie am Wissensnetzwerk Recht, Wirtschaft und Arbeitswelt. Achtung, die erste Frage wird gleich sein, was ist ein Wissensnetzwerk? Und während Sie über das nachdenken, sage ich den anderen, die hier zuhören, noch dazu, dass ich stolz sagen möchte, dass Herr Warter zwar jetzt an einer sehr angesehenen und guten Universität arbeitet, aber nicht dort ausgebildet wurde, sondern in Wien. Er ist ein Absolvent des Diplomstudiums und des Doktoratstudiums an der Universität Wien und insoweit ein Kollege. Der Grund, warum wir heute hier zusammenkommen, hat zu tun mit einem Buch, das Herr Warter geschrieben hat. Sie sehen es hier jetzt mal eingeblendet und Sie sehen es jetzt auch gleich bei mir hier in der Hand. So sieht das aus, Gesundheits-Apps in der österreichischen Sozialversicherung. Das habe ich gelesen, mit großem Gewinn gelesen und habe mir eben gedacht, das ist nicht nur ein sehr gutes Buch, sondern auch ein idealer Beginn für eine 500. Folge. Herr Warter, schön, dass Sie da sind. Was ist ein Wissensnetzwerk und was tun Sie dort?
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich meine Forschungsergebnisse da präsentieren darf. Naja, als Wissensnetzwerk, also wir haben auf der einen Seite eben den Fachbereich Arbeits- und Sozialrecht oder Arbeits- und Wirtschaftsrecht und auf der anderen Seite haben wir eben ein Wissensnetzwerk, wo wir versuchen, interdisziplinär Forschung zu betreiben. Das heißt, da sind aus der Steuerrechtslehre zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen dabei, aus der Betriebswirtschaft, auch aus der Psychologie und das ist gewissermaßen einfach institutionalisiert worden und wir haben immer einmal im Jahr eine Tagung, die wir gemeinsam veranstalten. Also die letzte Tagung war der attraktive Arbeitsplatz. Wie war das genau? Also Sinn, Soziales oder Schotter? Das war so der Titel. Also was macht einen guten Arbeitsplatz aus? Und das war insofern spannend, weil man eben auf eine bestimmte Fragestellung aus unterschiedlichen Bereichen den Blick drauf wirft. Genau, also das ist das Wissensnetzwerk.
Okay, das heißt, Sie arbeiten nicht nur rein interdisziplinär juristisch, sondern auch interdisziplinär, entnehme ich.
Genau, den, ne? In einem gewissen Rahmen, ja, genau,
richtig. Okay, das bietet sich ja an, wenn man an der Digitalisierung und an der Gesundheit arbeitet, nicht?
Genau, weil es ist ja eine Querschnittsmaterie und das betrifft eigentlich alle Bereiche. Und genau, das ist insofern eigentlich total spannend und gewinnbringend, so wie auch in diesem Buch. Also diese Schnittstelle zwischen Technologie und verschiedenen Anwendungsbereichen ist eigentlich immer sehr spannend.
Ja, wie ist denn dieses Buch entstanden?
Wir haben eine Forschungskooperation gehabt mit dem Dachverband der österreichischen Sozialversicherungen. Und da haben wir immer pro Jahr so ein gewisses Arbeitsprogramm vereinbart. Und ein Teil dieses Arbeitsprogramms war eben ein Gutachten zu Gesundheits-Apps. Und das heißt, dieses Buch basiert eigentlich auf einem Gutachten für den Dachverband, ist aber dann so quasi noch einmal überarbeitet worden und erweitert worden um andere Fragestellungen, die vielleicht jetzt nicht sozialversicherungsrechtlich unbedingt relevant waren.
Genau. Und warum interessiert sich der Dachverband für das Thema?
Na, ich nehme an, weil er sich mit diesen Fragen schon konfrontiert sieht. Also wir werden vielleicht dann eh noch näher darauf eingehen, aber also die Frage, wenn Sie im Apps, also Sie haben eine Schlafstörung zum Beispiel, dann laden Sie im App Store eine Gesundheits-App herunter, die kostet 500 Euro und dann stellt sich natürlich die Frage, zahlt das die Krankenkasse oder muss ich das selber zahlen oder unter welchen Voraussetzungen werden diese Kosten übernommen? Das ist insofern nämlich spannend, weil in Deutschland gibt es das schon und in Österreich haben wir eigentlich keine ausdrücklichen Regelungen dazu. Und deshalb glaube ich, dass der Dachverband sich einfach diese Fragen gestellt hat um einfach für sich so ein bisschen herauszufinden, wie sollen wir mit diesem Thema umgehen?
Da ist es ja in Österreich durchaus üblich, dass man nach Deutschland zieht. Ja, wenn irgendwas ansteht, dann ist das Erste, was man macht, man schaut, ob es irgendwas in Deutschland gibt. Jetzt ist es gerade in der Digitalisierung allerdings nicht so vielleicht der allererste Start, in dem man schauen könnte. Also Deutschland ist zumindest nicht berühmt, ein Vorreiter in der Digitalisierung und erst recht in der Digitalisierung des Gesundheitswesens zu sein. Hat sich das irgendwie auch bewahrheitet bei Ihnen?
Ja, also ich war gerade vor 2 Monaten bei einer Tagung beim GKV, also beim GKV-Spitzenverband in Berlin. Und da wird eher das umgekehrte Verfahren angewendet. Das heißt, da schauen die deutschen Kolleginnen und Kollegen nach Österreich und schauen, wie wird das zum Beispiel in Österreich umgesetzt. Denken wir an das E-Rezept, an Elga und so weiter und so fort. Also da ist tatsächlich eher oft der Blick umgekehrt, also dass die deutschen Kollegen nach Österreich blicken.
Ja, das gilt für den gesamten Bereich des E-Government genauso, nicht? Also wenn man mit deutschen Kolleginnen und Kollegen redet, dann sieht man da ganz schnell, dass die eher umgekehrt schauen. Wobei vieles von dem, was sie dann loben, in Österreich irgendwann in den 90er Jahren entwickelt wurde oder in den Nullerjahren, also auch nicht gerade das allerbeste ist.
Das stimmt.
Ja, und eines der Themen, das dabei dann in Deutschland regelmäßig als Grund für die Schwierigkeiten identifiziert wird, ist der Föderalismus und alles, was irgendwie halt mit regionalen Besonderheiten zu tun hat. Ist das in Österreich? Ja, sagen Sie, dann sage ich weiter.
Und Datenschutz.
Das sind immer diese zwei. Genau, das ist das Zweite. Über den Datenschutz schreiben Sie ja auch ausdrücklich ein ganzes Kapitel lang. Und da kommt wenig überraschend raus, datenschutzrechtlich ist wahrscheinlich mehr möglich, als man meistens sagt. Ja? Und es ist jedenfalls nicht die Universalerklärung für alles, was nicht funktioniert. Wie ist das mit dem Föderalismus und vielleicht auch mit der Selbstverwaltung im österreichischen Gesundheitswesen? Würden Sie sagen, dass das Hindernisse sein könnten oder schon sind, wenn es Einführung ist das falsche Wort, um die höhere Akzeptanz von Digitalisierungslösungen in der Gesundheit geht?
Also was die Digitalisierung betrifft an sich, also natürlich ganz generell glaube ich, dass wir im Gesundheitssystem oder im Gesundheitswesen ein Problem mit dieser föderalen Struktur haben. Also dass nicht nur eben, oder eigentlich an den Schnittstellen, dort sind eigentlich die Probleme noch viel größer. Also wenn man sie denkt, wenn man sie anschaut, die Krankenanstalten sind Ländersache, der niedergelassene Bereich ist Bundessache und diese Abstimmung wird dann eben ganz kompliziert. Wir haben dann zusätzlich zu den Ländern, zum Bund, haben wir noch die Sozialversicherungen, die dort noch dazukommen und das alles wird dann insgesamt sehr teurer oder wie soll ich sagen, die Abstimmungen werden schwieriger, das führt dazu, dass es ineffizienter wird und teurer wird, als es eigentlich sein müsste. Das ist aber in Deutschland auch nicht viel besser und gerade was die Sozialversicherungen betrifft, ist es ja in Deutschland so, dass es auch private Anbieter gibt. Das heißt, in Deutschland gibt es die gesetzlichen Krankenkassen und eben circa 10% der Bevölkerung in Deutschland zumindest sind privat versichert. Das gibt es ja in Österreich nicht. Wir haben ja eine Pflichtversicherung für alle Versicherten oder für fast alle Personen in Österreich. Und insofern ist es eigentlich auch in Deutschland irgendwie sehr kompliziert. Aber ja, das stimmt. Also dieser Föderalismus ist auch in Österreich ein Problem. Nur um diesen Föderalismus, um diese Hürde zu überwinden, bräuchte es eigentlich eine Verfassungsänderung. Und das ist, glaube ich, in absehbarer Zeit nicht wahrscheinlich.
Ja, wobei das sehr interessant ist, dass Sie das sagen, weil wenn man sich den aktuellen Entwurf zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie in Österreich ansieht, der gerade in Begutachtung ist, da geht es also um Informationssicherheit. Ja, da ist die erste Bestimmung, Paragraph 1, die Bundesverfassung wird geändert und Informationssicherheit ist Bundessache, Punkt. Ja. Wir werden sehen, ob das auch so beschlossen wird. Ja. Aber wenn Informationssicherheit etwas ist, was wichtig genug ist, um eine Verfassungsänderung einfach so mal in einen Vorschlag hineinzuschreiben, dann ist ja vielleicht Gesundheit auch wichtig genug, dass man das irgendwann einmal einfach in einen Entwurf hineinschreibt und schaut, was passiert. Ja, ob die Landeshauptleutekonferenz die Revolution ausruft oder ob vielleicht doch was anderes geschieht. Also wir werden sehen. Ja, aber Sie befinden sich jedenfalls im Mainstream, wenn Sie sagen, das ist schwierig.
Und es ist also bin ich skeptisch, genau, dass da in naher Zukunft viel passiert.
Ja, okay. Naja, dann gehen wir vielleicht zurück auf Ihr Beispiel, weil da passiert ja viel, nicht? Also Ihr Beispiel war, es gibt eine App, die eine Schlafstörung irgendwie thematisiert oder vielleicht sogar behandelt und die lädt man sich runter im App Store. Und dann haben Sie gesagt, die kostet 500 Euro. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das 500 Euro kostet? Ist es nicht eher wahrscheinlich, dass es nichts kostet und der Kunde, die Kundin mit den Daten zahlt?
Ja, also tatsächlich war das früher der Fall. Also wenn man sich anschaut, diese Preisentwicklung von diesen Gesundheits-Apps, dann ist da deutliche Zunahme festzustellen. Also auch in Deutschland diese Bestimmungen, auf die wir vielleicht noch später zurückkommen werden, also dass die Sozialversicherungen verpflichtet sind, bestimmte Gesundheitsanwendungen zu bezahlen. Und seit es 2019 in Kraft getreten ist, ist ein deutlicher Preissprung feststellbar. Ja, also was Applikationen, die früher vielleicht wie nichts oder wenig gekostet haben, kosten jetzt teilweise bis zu 2.000 Euro.
Ja, das ist sehr interessant. Wir haben ja im Vorfeld besprochen, dass wir da auch kurz drauf eingehen vielleicht, auf dieses Verzeichnis, wenn man da das ist das Verzeichnis der digitalen Gesundheitsanwendungen in Deutschland, was das ist, warum es das gibt, werden Sie uns gleich noch erzählen. Aber ich will auch das hinweisen, dass das allererste, was hier angezeigt wird, auch schon mal 593 Euro kostet, ja, und ganz normal über den App Store abrufbar ist und sich halt mit Hypertonie beschäftigt. Das nächste kostet 718 Euro, beschäftigt sich mit Reizdarm. Das dritte kostet 223 Euro, da geht es irgendwie um Knieprobleme. Also das sind hunderte Euro, die da mittlerweile lukriert werden und oder zumindest versucht werden, lukriert zu werden. Und Sie sagen, das sei früher nicht so gewesen. Ja? Also das ist eine Folge, wovon eigentlich genau?
In der Literatur wird das so beschrieben, dass das unter anderem eine Folge der gesetzlichen Entwicklung auch ist. Also dass dadurch, dass die Versicherungsgesellschaften, aber auch die gesetzlichen Krankenversicherungsträger verpflichtet sind, hier Beträge zu übernehmen, sind die Kosten gestiegen.
Und kann man das, also wie würden Sie das bewerten? Ist das jetzt positiv zu sehen, weil dann eben nicht mehr über irgendwelche Sekundärmärkte das Geschäft gemacht wird, also insbesondere über die Daten? Oder ist es negativ zu sehen, weil da halt jetzt Preise erzielt werden, die sonst nicht erzielbar wären, zu Lasten der versicherten Gemeinschaft?
Ja, ich glaube, man muss da differenzieren. Also die eine Fragestellung ist also quasi diese zur Verfügungstellung der Daten oder eben Zahlung eines bestimmten Betrages. Und die andere Sache oder die andere Seite ist allgemein irgendwie wie Preisfindungsmechanismen. Gerade im Gesundheitsbereich ist das ja sehr schwierig, weil zum Beispiel, und das steht jetzt zum Beispiel auch bei diesen Gesundheits-Apps ausdrücklich in der deutschen Rechtsordnung drinnen, dass die Grundlage für den Preis bildet der Nutzen. Ja, sowas Ähnliches haben wir auch bei den Medikamenten. Ja, das heißt, der Preis bestimmt sich nicht mehr dadurch, was habe ich an, was nicht, Fixkosten, variable Kosten, dann habe ich eine gewisse Gewinnmarge. Das ist der Preis, sondern der Nutzen ist der Preis. Ja, und das ist insofern eigentlich ganz spannend, weil wenn ich einen hohen Nutzen habe und vielleicht trotzdem geringe Ausgaben, kann ich einen hohen Preis erzielen.
Ja, und der richtet sich dann nicht mehr nach einem Markt oder nicht nach einem typisch funktionierenden Markt, weil das bei Gesundheitsanwendungen mit dem Markt halt schwierig ist, nicht? Wenn man Bluthochdruck hat, und diese App da hier zum Beispiel hilft, dann ist es relativ schwierig zu sagen, ich zahle jetzt weniger, nicht als Nachfrager. Auch als Versichertengemeinschaft als Nachfrager ist es dann relativ schwierig zu sagen, braucht man nicht, ne? Und das erschwert die Preisbildung, ja,
klassisch. Genau, also es gibt also gewisse Verzerrungen einfach. Ja, also wenn Sie angewiesen sind auf bestimmte Medikamente, wenn es keine Alternativprodukte gibt oder weniger, dann funktioniert einfach dieser Preisbestimmungsmechanismus nicht richtig. Und so wahrscheinlich nicht ganz so stark wie bei den Medikamenten, aber so ähnlich sehen wir das auch bei den Gesundheits-Apps.
Ja. Gut, also dann kommen wir nochmal zurück zum Beispiel und vielleicht spielen wir das Beispiel zuerst in Deutschland, zuerst in Österreich und dann in Deutschland durch. Also ich habe eine Schlafstörung, ich will eine App, die kostet, wie wir jetzt sehen, realistischerweise 500 Euro. Ja. Ich bin der Meinung oder meine Ärztin ist der Meinung, das würde meiner Erkrankung positive, also entgegenstehen oder würde mir helfen bei der Therapie. Was mache ich dann in Österreich und was mache ich in Deutschland? Und wie würden Sie das jeweils bewerten?
Genau, also beginnen wir vielleicht mit Deutschland, weil es ist leichter. Dort gibt es nämlich ausdrückliche gesetzliche Bestimmungen. Also in Paragraph 33a SGB V in Deutschland ist ein eigener Leistungsanspruch geschaffen worden für digitale Gesundheitsanwendungen. Ja, das heißt, die Versicherten haben Anspruch nach Verordnung durch einen Arzt oder eine Ärztin, haben Anspruch auf die Zurverfügungstellung von digitalen Gesundheitsanwendungen. Nicht von allen, sondern nur von bestimmten jenen, die in diesem Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen eingetragen sind. Ja, das heißt, die müssen dann einen förmlichen Antrag stellen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das wird dann geprüft und dann wird man in dieses Verzeichnis eben aufgenommen. Und alle Applikationen, die in diesem Verzeichnis drinnen stehen, können von Ärzten auf Kosten der Krankenversicherungsträger verschrieben werden. Das heißt, die Versicherten zahlen dann eigentlich quasi nicht selbst, beziehungsweise allenfalls müssen sie die Rechnungen einreichen. Mhm. Also so wär die Rechtslage in Deutschland. Und in Österreich haben wir die Problematik, es gibt nichts dazu. Ja, also wir haben keine ausdrücklichen Bestimmungen und wir müssen uns deshalb überlegen, naja, kann eine solche Gesundheits-App nicht unter einen bestehenden Leistungsanspruch fallen? Das heißt, man wird dann typischerweise ins ASVG schauen und im ASVG gibt es dann, wenn Sie krank sind, für die Krankenbehandlung drei Ansprüche, nämlich Sie haben Anspruch auf ärztliche Hilfe, auf Heilmittel oder Heilbehelfe. Ja? Das heißt, in Österreich würde man sich dann typischerweise fragen, naja, ist so eine Gesundheits-App, kann das nicht ein Heilbehelf sein? Und da sagt die Rechtsprechung vom OGH, also damit das als Heilbehelf qualifiziert werden kann, muss es ein Behelf sein und es müsste der Heilung, Linderung von Krankheiten dienen. Und da würde ich sagen, und das ist jetzt, es gibt jetzt zu meinem Buch, gibt es auch noch einen Artikel und einen größeren Vortrag dazu. Da ist jetzt, würde ich sagen, die einhellige Meinung, ja, so eine Gesundheits-App kann auch ein Heilbehelf sein. Und dementsprechend, wenn man sagt, ja, diese Gesundheits-App ist ein Heilbehelf, dann gibt es gewisse Erstattungsregeln der Gesetz, also der Sozialversicherungsträger. Und die schauen in Österreich so aus, dass man erstens, man braucht für einen solchen Heilbehelf eine ärztliche Verordnung. Das heißt, das ist eigentlich gleich, so wie in Deutschland. Und in Österreich ist ein Selbstbehalt von 10% vorgesehen, zumindest aber 40,60 €. Genau,
also die Rest.
90% würden dann von der Sozialversicherung übernommen werden.
Also kann ich zusammenfassen, dass es zwei relevante Unterschiede gibt. Das erste ist eine höhere Rechtsunsicherheit in Österreich, weil man eben nicht im Vorhinein klar weiß, ist das jetzt ein solcher Behelf? Mhm. Und zweitens, es gibt einen doch spürbaren Selbstbehalt, ne, der höher liegt, als ich das eigentlich erwarten würde, wenn ich gewohnt bin, in der Apotheke für ein Medikament ein paar Euro Selbstbehalt zahlen zu müssen und hier doch immerhin jetzt über 40. Ne? Das sind einmal zwei relevante Unterschiede zur deutschen Lage, richtig?
Genau. Noch ein wesentlicher Unterschied ist, es ist in Österreich nicht beschränkt auf ein Verzeichnis, sondern es können alle Gesundheits-Apps, die halt medizinisch irgendwie relevant sind, gewissermaßen einschlägig sein und als Heilbehelf qualifiziert werden können.
Gut, aber wie soll das jetzt funktionieren, wenn ich also jetzt eine Schlafstörung habe und zu einem durchschnittlich gebildeten Arzt gehe, dann wird der wahrscheinlich keinen Überblick darüber haben, was sich im App Store seit vorgestern getan hat und welche Apps da drinnen sind und ob die jetzt in irgendeiner Weise medizinisch untersucht und freigegeben und so weiter sind. Ja? Also faktisch wird es wohl dazu führen, dass ich, wenn ich jetzt nicht zu einem wirklichen IT-Arzt-Spezialisten gehe, der sagt, weiß ich auch nicht so genau, oder?
Vielleicht noch eine zweite Einschränkung kommt da noch dazu, und zwar, das gilt aber auch für Deutschland, in Österreich werden nur, auch bei den Heilbehelfen, gilt aber für die Krankenbehandlung generell, werden nur solche Kosten erstattet, die notwendig und zweckmäßig sind. Ja? Und aus dieser Zweckmäßigkeit leitet der OGH ab, dass eben nur solche Behandlungsmethoden erstattungsfähig sind, die ausreichend wissenschaftlich erprobt sind und in der Fachwelt anerkannt sind. Und das könnte tatsächlich aktuell zumindest noch ein Problem sein, weil man sagt, okay, diese Behandlung mit den Gesundheits-Apps ist nicht wissenschaftlich anerkannt, zumindest noch nicht. Und dann könnte zum Beispiel, wenn ein Versicherter diese Rechnung von der Gesundheits-App einreicht, die kostet 500 €, und dann könnte die Sozialversicherung sagen, nein, wir lehnen die Übernahme der Kosten, zumindest dieser 90%, ab, weil es noch nicht wissenschaftlich anerkannt ist, diese Behandlungsmethode. Und da müsste dann quasi Da gibt es dann die Möglichkeit, dass man ein sozialgerichtliches Verfahren anstrengt und eben die Kostenübernahme einklagt. Und das müsste dann ein medizinischer Sachverständiger prüfen, ob diese Behandlungsmethode die notwendige Anerkennung bereits gefunden hat.
Ja, was nicht sehr wahrscheinlich ist, weil die ja, also diese Apps sind ja Tage oder Wochen oder Monate alt, typischerweise jetzt nicht. Und viele von ihnen sind auch nicht als Medizinprodukte in einer Klasse klassifiziert, die über eine Selbstklassifizierung hinaus oder Selbstevaluierung hinausgeht. Das heißt, im Ergebnis führt das dazu, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich irgendwas übersehe, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit in Österreich nicht nur 40 Euro zahle, sondern 500, wenn ich sowas einsetzen möchte. Ne?
Genau. Jedenfalls, also vielleicht andersrum, es gibt Aussagen aus Deutschland, das ist jetzt ein bisschen veraltet schon, aus dem Jahr 2021, also diese bayerische Vereinigung der Kassenärzte, die waren zumindest Ende 2021 der Ansicht, dass es noch nicht Stand der Wissenschaft ist, diese Apps einzusetzen. Und insofern, ich meine, das kann ich jetzt als Jurist natürlich schwer beurteilen, aber es ist durchaus realistisch, dass das derzeit noch nicht Stand der Wissenschaft ist und deshalb auch die Sozialversicherung die Kostenübernahme ablehnen würden oder könnten.
Gut, und das erzeugt jetzt eine für mich sehr schwierige Folgefrage, weil es ist ja eigentlich ganz gut, dass man bei sozialversicherungsrechtlichen Ansprüchen auf Stand der Wissenschaft abstellt, ja, weil man ja nicht möchte, dass die Versichertengemeinschaft irgendwelche Experimente mitfinanziert und viele medizinische, nicht wissenschaftlich evaluierte Applikationen sind Scharlatanerie. Ja. Das ist das eine. Auf der anderen Seite möchte man aber natürlich, dass Patientinnen Zugang zu moderner Medizin haben und daher auch zu Apps. Und zwischen diesen beiden Zielen besteht ein Konflikt. Ja. Und mich würde anhand Ihres Buchs interessieren, wie man jetzt eigentlich diesen Konflikt lösen kann. Und ich glaube, Ihr Buch so verstanden zu haben, dass Sie jetzt vereinfacht gesprochen zwei Möglichkeiten sehen, nämlich entweder spezialgesetzliche Regelung, Klammer auf, ähnlich wie in Deutschland vielleicht, mit Abweichungen, Klammer zu. Zweite Möglichkeit, sehr österreichisch, gar nichts tun und schauen, was passiert. Ja. Verstehe ich Sie da richtig an der Stelle? Und vielleicht wollen Sie mir jetzt sagen, im Buch sagen Sie es nämlich nach meiner Lektüre nicht so ganz, was auch kein Wunder ist, wenn man Gutachten schreibt, welcher der beiden Wege aus Ihrer Sicht denn jetzt eigentlich der richtigere wäre?
Nein, ich glaube, das große Problem, haben Sie eh schon angesprochen, ist die Rechtssicherheit. Es ist sowohl für alle ein Problem. Also für die Versicherten ist es ein Problem, wenn ich nicht weiß, ob ich meine Kosten erstattet bekomme. Es ist für die Hersteller total schwierig, weil ich nicht weiß, werden dann meine Entwicklungskosten, habe ich irgendwie, also was ist eigentlich mein Geschäftsmodell? Also besteht die Möglichkeit, dass die Sozialversicherungsträger hier Kosten übernehmen? Und für die Ärzte ist es sowieso auch schwierig, weil welche App soll ich dann verordnen, wenn hier keine Rechts- oder wenn ich selbst als Arzt nicht weiß, ob die Kosten hier erstattet werden oder nicht. Insofern plädiere ich schon dafür, dass man die Bestimmungen aus Deutschland zumindest als Vorlage verwendet und eine Art Verzeichnis zum Beispiel schafft. Also das im Detail, da können wir vielleicht auch noch dazu kommen, aber im Detail ist nicht alles gelungen in Deutschland. Also es gibt schon auch viele Baustellen. Aber so dem Grunde nach hier einfach mal Rechtssicherheit zu schaffen, das fände ich eigentlich schon angebracht und angezeigt. Und ich glaube, dass das auch durchaus möglich wäre. Und wir haben ja in Österreich auch sowas Ähnliches, nämlich bei den Heilmitteln. Ja, also bei den Arzneimitteln, da haben wir auch ein Verzeichnis, den sogenannten Erstattungskodex. Und da gibt es dann auch so verschiedene, da gibt es ein Ampelsystem, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da gibt es einen grünen Bereich, einen gelben Bereich und einen roten Bereich. Und je nachdem, in welchem Bereich ich eingeordnet bin, brauche ich dann zum Beispiel eine chefärztliche Bewilligung oder ich brauche gar nichts, es reicht die Verordnung des normalen Hausarztes. Und sowas, glaube ich, würde schon die Rechtsunsicherheit dramatisch reduzieren und sowas, glaube ich, würde ich auf alle Fälle empfehlen.
Ja, gut, da gibt es jetzt auch eine Frage gleich dazu von jemandem, der uns zusieht oder zuhört, nämlich wäre das Anbieten, Entwickeln durch Träger und den Bund nicht sinnvoller? Allein die Qualitätssicherung des Marktes wäre ein enormer Aufwand. Das führt eigentlich wieder zurück zum Beginn. Ja, ist es überhaupt sinnvoll, dass das Private machen, glaube ich, ist die Frage da. Ne?
Genau. Beziehungsweise soweit ich weiß, gibt es in der Sozialversicherung auch schon Überlegungen, gewisse Applikationen selbst zu machen. Nur wenn wir so an das Gesundheitssystem allgemein denken, ist es eigentlich nicht Aufgabe oder ganz selten Aufgabe der Sozialversicherung, solche Dinge selbst zu machen. Also die Heilung von Krankheiten, das machen Ärzte, die Herstellung von Medikamenten, das machen Pharmaunternehmen, und die Krankenversicherung ist eigentlich mehr dazu da, dass man gewisse Leistungsansprüche schafft. Jetzt stimmt es nicht ganz, weil es gibt schon auch eigene Einrichtungen der Sozialversicherungsträger, also zum Beispiel eigene Ambulatorien. Aber dem Grunde nach ist es eigentlich nicht Aufgabe der Sozialversicherung selbst, solche Dinge zu machen. Jetzt kann, aber man kann natürlich sagen, aus ökonomischen Erwägungen wäre das gescheit und wäre das möglich. Ich glaube auch, dass es rechtlich möglich wäre. Wir haben da nur ein Problem, und zwar die Frage ist, können die Krankenversicherungsträger den Ärzten vorschreiben, welche Apps sie verschreiben sollen? Weil es gibt sowas, das nennt man die ärztliche Prärogative, also die fachliche Entscheidung trifft ja der Arzt. Und wenn der Arzt sagt, naja, aber die App finde ich besser als die App der Sozialversicherung, dann ist es rechtlich ungemein schwierig, hier die Ärzte auch zu verpflichten, bestimmte Applikationen zu verwenden. Aber ja, natürlich, also ich glaube, dass das gerade für Sozialversicherungsträger ökonomisch sinnvoll sein kann, gewisse Applikationen, gerade die, die häufig verordnet werden, zum Beispiel selbst zu betreiben oder selbst zu entwickeln.
Mhm. Gut, wenn wir jetzt also nochmal zurückkommen auf Ihre Idee, dass Sie sagen, es wäre gut, so ein Verzeichnis zu haben, in die Apps hineinkommen. Dann habe ich mindestens zwei Fragen dazu. Nämlich die erste Frage ist, was ist notwendig, damit es so ein Verzeichnis gibt? Also was müsste man gesetzlich wo ändern oder auch organisatorisch ändern? Weil es müsste ja dann irgendeine Stelle geben, würde ich vermuten, die Sinnhaftigkeit, die Gefahrlosigkeit und so weiter auch dann evaluiert bei einem enorm schnell sich entwickelnden Markt. Das ist die eine Frage, also was ist notwendig? Und die zweite Frage ist, glauben Sie, dass das dann einen Einfluss auf den Markt hat, wenn gleichzeitig die Patientinnen ohnehin immer noch dann vor dem Dilemma stehen, dass ihnen möglicherweise im Internet irgendwas vorgeschlagen wird, was halt dann 90 Euro kostet statt 40, und niemand weiß so genau, ob das nicht vielleicht also ich als Patientin oder Patient denkt mir dann, naja, zahle ich halt 90 statt 40 und dafür habe ich was ganz Neues und vielleicht hilft das meiner Schlafstörung noch viel besser als das, was schon vorletztes Jahr entwickelt wurde. Ja. Also verändert das signifikant den Markt? Kann man dazu eine Prognose abgeben? Aber die erste Frage ist unmittelbar Ihr Fach, die zweite ist es mittelbar über den Vergleich nach Deutschland. Ja.
Genau. Rechtliche Rahmenbedingungen müsste man natürlich ändern. Also wenn wir zum Beispiel eben als Vergleichsverzeichnis den ECO nehmen, also den Erstattungskodex, der ist im ASVG determiniert, und zwar einschließlich der Verfahren. Da gibt es dann eine sogenannte Heilmittelkommission, die genau diese Fragestellungen, die Sie gesagt haben, bewertet. Das heißt, Medizin, also da muss man dann Studien einreichen. Und die sprechen dann eine Empfehlung aus, wo dann fraglich ist, welche Rechtsnatur hat diese Empfehlung genau? Ist das dann ein Bescheid oder eine Verordnung oder wie auch immer? Aber also sowas gibt es, da kann man sich durchaus dran anlehnen. Und in Deutschland ist es anders, weil da ist es wirklich ein Bundesamt, also ein Institut, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, was insofern spannend ist, weil es eben ein Teil der Verwaltung ist und nicht der Selbstverwaltung. Also wenn man eben diese Heilmittelkommission in Österreich verwendet, dann wird die mit Expertinnen und Experten, aber unter anderem auch mit Vertreterinnen der Sozialversicherungsträger besetzt. Und in Deutschland ist es aber eigentlich eine Verwaltungsbehörde, die dem Gesundheitsministerium untersteht. Und das wird zum Beispiel auch kritisiert, dass die Sozialversicherungsträger hier eigentlich zwar zahlen müssen, aber keinen Einfluss haben auf die Applikationen, die ins Verzeichnis eingetragen werden. Also ja, man muss was ändern, aber es gibt Vorlagen im bestehenden ASVG, die man da durchaus gewinnbringend verwenden könnte. Zur zweiten Frage, ändert sich was? Selbst wenn man das alles macht, also und wenn man das jetzt noch, wenn man jetzt nach Deutschland schaut, was glauben Sie? Also diese, Herr Forgo, die Anzahl an Verordnungen von Gesundheits-Apps ist total niedrig.
Ja, also ja, das wundert mich überhaupt nicht, ja, weil das einfach sehr anspruchsvoll ist. Es ist für alle Beteiligten und es gleichzeitig einen total niederschwelligen Markt gibt, der irgendwo bei diesen Lifestyle-Gadgets beginnt, wie auf meiner Uhr, die mir jeden Tag in der Früh als allererstes sagt, wie gut ich geschlafen habe. Genau. Ja, also meine Uhr weckt mich auf mit Schlafqualität war schlecht oder gut, weil zu wenig REM-Phasen und so weiter. Das wundert mich daher überhaupt gar nicht, dass niemand den anstrengenden Weg geht, der halt sozusagen der gesetzlich vorgesehene ist, oder?
Ja, also ich glaube, in Deutschland wird zumindest so ein bisschen die Ursache auch darin gesehen, dass es einfach zu wenig Informationen gibt. Also auch aus meinem Freunden- und Bekanntenkreis gibt es Ärzte und Ärztinnen aus Deutschland und die kennen das gar nicht. Also die haben von diesem Verzeichnis noch nie was gehört, geschweige denn, dass sie da mal reingeschaut haben. Also das ist eigentlich total unbekannt. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es eben noch nicht Eingang in die wissenschaftliche Fachwelt gefunden hat, in dem Ausmaß, in dem man das vielleicht erwartet hat. Das wird vielleicht in Zukunft noch kommen. Aber es gibt zum Beispiel, es gibt keine Testmöglichkeiten. Also Ärzte können nicht irgendwie sagen, ach, diese Schlaf-App, ich würde mir das gerne mal anschauen, wie funktioniert das eigentlich, sondern es ist nicht vorgesehen. Man muss sich da eintragen lassen in dieses Verzeichnis, aber die Ärzte wissen eigentlich gar nicht, wie das funktioniert. Und ich glaube, da gibt es einfach sehr viele Hürden, die dazu führen, dass diese rechtlichen Bestimmungen noch nicht so auf dem Boden angekommen sind, wie man das sich vorgestellt hat.
Ja, eben. Und wenn ich jetzt also in der Sozialversicherung arbeiten würde und ich hätte beim Johannes Warte ein Gutachten bestellt und da stünde dann drin, entweder man macht sowas und ändert das ASVG und produziert ein Verzeichnis und muss dann irgendwie noch die Ärztinnen informieren und die Patientinnen und so weiter. Und das kostet, ich weiß nicht wie viel. Ja. Und auf der anderen Seite steht die Alternative nichts tun und schauen, wir machen nichts. Dann glaube ich, weiß ich, was ich tue. Wie ist es denn bei der österreichischen Sozialversicherung? Was waren die Reaktionen auf Ihr Gutachten und auf Ihr
Das weiß, also wie genau die Reaktionen, ich hoffe positiv, erstens.
Ja klar, also fachlich sowieso, das ist ja echt klar, fachlich sowieso, aber jetzt rein, ich meine, man macht ja sowas auch mit einem Ziel, ne? Und man fragt sich dann, vermutlich war das Ziel, sich zu überlegen, ob man was tun muss oder was tun soll, ne?
Also was man sehen kann, es gab diese Gesundheitsreform 2023 mit dieser Artikel 15a Vereinbarung zwischen den Ländern, dem Bund und der Sozialversicherung. Und da steht jetzt tatsächlich ausdrücklich drinnen, dass diese erstens mal die Entwicklung und Regulierung von Gesundheits-Apps angestrebt wird und auch die Verankerung in der Regelversorgung. Es steht aber nicht drinnen, wie Sie das konkret umsetzen möchten. Aber was wir schon jetzt wissen, ist, dass offensichtlich hier Konsens besteht zwischen Länder, Bund und Sozialversicherung, dass man das verankern möchte. Also ich glaube, dass diese bloße Bestimmung, dass es sagt, es ist vielleicht der Heilbehelf, so aus rechtspolitischer Hinsicht wahrscheinlich eine Absage zu erteilen ist und dass die Richtung eher in Richtung Regulierung geht. Aber wie genau das aussieht, weiß ich nicht.
Gut, aber jetzt, genau, und das wundert mich nicht, weil selbst wenn man das jetzt mal stärker institutionalisiert und stärker reguliert, als es in Österreich derzeit der Fall ist, also eher auch in Richtung Deutschland ginge, dann gibt es jetzt abgesehen von den schon beschriebenen Marktproblemen meiner Meinung nach noch mindestens zwei Themen, die in Ihrem Buch zu Recht sehr umfassend behandelt werden, die damit nicht einfach weggehen. Das eine ist nämlich das Thema der Medizinprodukte, also inwiefern und unter welchen Voraussetzungen wird sowas ein Medizinprodukt und inwiefern hindert das Innovation. Nicht? Also man muss ja immer auf die Herstellerebene sehen und die haben ja auch die Frage jedes Mal zu beantworten, tue ich mir das überhaupt an, dass ich so tue, als wäre ich etwas, was medizinisch nützlich ist, oder gehe ich lieber gleich den Weg, dass ich sage, ich bin nur ein Lifestyle-Gadget und ich mache Spaß, aber im Übrigen bin ich zu nichts zu gebrauchen, aber dafür bin ich auch nicht reguliert. Das ist das eine Thema und das zweite Riesenthema ist der Datenschutz, den Sie auch schon angesprochen haben, weil natürlich ist das auf der einen Seite eine Weapon of Mass Destruction. Man kann alles kaputt machen mit einem Datenschutzargument. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so, dass das einfach weggeht, indem man es ignoriert. Ja? Also irgendwas muss man datenschutzrechtlich dann dazu schon auch sagen. Vielleicht wollen Sie uns kurz sagen, was im Buch steht und dann auch Ihre eigene Einschätzung weiterführend über das Buch hinaus, wie sich das entwickeln wird. Also im Hinblick auf Medizinprodukte einerseits und in Bezug auf Datenschutz andererseits.
Ja, gern. Also was die Medizinprodukte betrifft, ist ja interessant, weil seit der Veröffentlichung dieses Buches, das war Ende März, haben sich bei mir 3 Hersteller von Gesundheits-Apps allein aus Salzburg gemeldet. Also die, es gibt in, selbst in im kleinen Salzburg eine relativ oder mittlere Anzahl wahrscheinlich an Personen, die sich konkret mit der Entwicklung von Gesundheits-Apps beschäftigen. Und die größte Hürde, und das haben alle 3 gleichermaßen erzählt, ist diese Medizinprodukteverordnung. Also es gibt eine eigene Verordnung der Europäischen Union, die ja Medizinprodukte regelt. Die ist direkt und unmittelbar anwendbar in allen Mitgliedstaaten und die ist relativ neu und die ist für App-Hersteller mit sehr großen Kosten verbunden. Also wir reden da von Beträgen zwischen so ein Verfahren vor einer benannten Stelle kostet zwischen 30.000 und 80.000 Euro. Und da kommen aber noch Beratungskosten dazu, weil es kennt sich niemand aus. Und die, so habe ich mir sagen lassen, betragen noch einmal zwischen 80.000 Euro und 350.000 Euro. Das heißt, man hat eigentlich extrem hohe Anfangsinvestitionen, nur um diese Zertifizierung zu bekommen, dass man eben ein Medizinprodukt ist. Wie schaut diese Zertifizierungs- oder wie schaut das generell aus? Da geht es darum, wenn es sich um eine Applikation handelt, die vom Hersteller, also die Intention verfolgt, Gesundheits- ja, oder Krankheiten zu behandeln, zu lindern und so weiter, dann ist man ein Medizinprodukt. Das heißt, was Sie schon gesagt haben, wenn ich sage, naja, das ist ja nur ein Lifestyle-Gerät oder eine Applikation, die ist eigentlich gedacht für gesunde Menschen, so ein Schrittzähler oder was nicht, Schlafüberwachung, ohne jetzt irgendwie mit der Intention, eine bestimmte Krankheit zu behandeln, dann wäre das eben kein Medizinprodukt. Sobald ich aber in diese MDR reinfalle, in diese Medical Device Regulation, dann gibt es verschiedene Risikoklassen. Also da gibt es dann die Klasse 1, Klasse 2a, 2b und 3. Und bei der Klasse 1 ist es noch relativ einfach, weil das ist mehr oder weniger nur so eine Art Selbstzertifizierungsverfahren. Und ab der Klasse 2a wird es dann umfangreicher und umständlicher, weil man eben dann sein Zertifizierungsverfahren vor einer sogenannten benannten Stelle machen muss. Jetzt ist auch spannend, es gibt in Österreich keine benannte Stelle. Mhm. Ja, also es gibt in Deutschland, glaube ich, 5 oder mehrere benannte Stellen, aber in Österreich gibt es keine. Das heißt, wenn Sie in Österreich eine solche Gesundheits-App entwickeln und Sie möchten eben eine Zertifizierung als Medizinprodukt, dann müssen Sie zwangsläufig nach Deutschland gehen. Also das ist schon mal das erste Problem. Das zweite Problem ist, da muss man dann alle Dinge nachweisen, so eben so ein Qualitätsmanagement-System zum Beispiel oder auch technische Dokumentationen. Da wird dann überprüft, ob diese App das kann, was Sie eigentlich sprechen. Und was auch gerade im Zusammenhang mit diesen digitalen Gesundheitsanwendungen problematisch ist, ist, dass eigentlich jedes Update einer neuen Zertifizierung bedarf. Das heißt, wenn ich irgendeine Funktion hinzufüge, brauche ich wieder eine Zertifizierung. Wie das dann im Detail geht, ob das dann vielleicht schneller geht, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich eine große Hürde, wenn ich hier fortlaufend diese Zertifizierungsverfahren durchführen muss. Und da kommt es immer darauf an, ist es dann ein sogenannter Minor Change oder ist es eine umfangreichere Änderung? Also wenn ich nur einen Button von links nach rechts verschiebe, brauche ich keine neue Zertifizierung. Aber wenn ich zum Beispiel zusätzliche Funktionen hinzufüge, dann brauche ich das schon. Und das ist gerade in diesem digitalen Bereich natürlich ein Problem.
So, und was haben jetzt die 3 Unternehmen, die Sie gefragt haben, gemacht? Hat das irgendeines der 3 versucht?
Die sind gerade in diesem Anfangsstadium, aber die überlegen natürlich auf der einen Seite, bleiben wir vielleicht einfach bei dieser Risikoklasse 1, die ist nämlich anscheinend gut bewältigbar.
Und verlangt nichts mehr als eine Selbstzertifizierung, nicht? Man muss sagen, genau. Ich bin Klasse 1. Punkt, genau. Das ist es. Ja. Genau. Was ja auch komisch ist eigentlich, ja, ne? Weil natürlich entsteht da ein Interessenkonflikt, wenn ich auf der einen Seite 350.000 Euro habe, Aufwand, mich bei einer benannten Stelle bewerten zu lassen und 0 Euro Aufwand, wenn ich sage, ich bin nur Klasse 1, weil ich tue ja gar nichts Schlimmes, nicht? Also genau. Man kennt die Antwort, glaube ich. Ne?
Genau, nur ist es so, in der MDR steht ja, also das kann man sich ja nicht aussuchen, sondern da steht ja drinnen, wenn man wenn man Krankheiten behandelt oder wenn es irgendwie schwere Folgen haben kann, dann ist das Klasse 2a oder 2b.
Ja, aber 3. Wir wissen beide, Herr Warter, erstens wissen wir mal, dass das beides, dass das hochgradig interpretationsbedürftig ist, also an sich schon mal, ja, und es auch eine rationale Zugangsweise sein kann, mal zu sagen, wir interpretieren das so maximal wie möglich und schauen wir mal, ob sich irgendjemand bei uns meldet. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass das Wesen ganz vieler solcher Apps ja ist, dass anders als wenn ich mir irgendwas initiiere oder irgendjemand mich aufschneidet, bei einer App nicht ohne weiteres erkennen kann, ob das jetzt nur beobachtet oder auch therapiert und inwiefern das dann gefährlich ist etc. Ne? Mhm. Weil ja das zum Teil, eine große Anzahl dieser Apps sich ja auch im Bereich der psychiatrischen, psychologischen etc. Grenzen bewegt, klarerweise, weil man da nicht körperlich intervenieren muss. Und da wird es sehr, sehr anspruchsvoll. Ja? Wäre ich ein solches Unternehmen und stünde ich vor dieser Alternative, würde ich sehr viel Energie darin investieren, zu sagen, erstens, ich bin überhaupt kein Medizinprodukt, sondern ein Lifestyle-Gadget. Aber wenn ich schon ein Medizinprodukt bin, dann bin ich nur in Klasse 1.
Genau, richtig. Ja. Es gibt da in dem Zusammenhang halt zwei Probleme. Einerseits, es gibt Verwaltungsstrafen, also es wird offensichtlich vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, das ist die zuständige Behörde in Österreich, stichprobenartig kontrolliert, so steht es in der MDR, also wie das tatsächlich funktioniert. Also ich stelle mir das in der Praxis sehr schwer vor, also wie macht man das? Und was in Deutschland zum Beispiel passiert ist, UWG-Klagen. Also da haben dann andere Anbieter von Gesundheitsanwendungen, die Klasse 2a zertifiziert wurden, andere Anbieter auf Unterlassung geklagt, weil die eben nur quasi Klasse 1 sich selbst eingestuft haben. Also das wären zum Beispiel mögliche Risikofolgen. Aber Sie haben vollkommen recht, das ist natürlich ein Problem, genau.
Ja.
Und vielleicht noch darf ich noch ganz was hinzufügen? In Deutschland steht nämlich ausdrücklich drinnen, also wenn man in dieses Verzeichnis eingetragen werden will, in dieses Verzeichnis digitale Gesundheitsanwendungen, dann muss man ein Medizinprodukt sein. Also das steht ausdrücklich in der Legaldefinition in Paragraph 33a drinnen. Also digitale Gesundheitsanwendungen sind Medizinprodukte, die bla bla bla. Also da muss es sich sogar um ein Medizinprodukt handeln.
Was aber dann vielleicht auch mit erklärt, warum das so unbekannt ist und warum so wenig drinsteht.
Man muss sich vorstellen,
das kann eine rationale Entscheidung sein, zu sagen, ist mir wurscht, ob ich da drinnen stehe, ich hole mir das Geld lieber über einen Markt und verlange halt dann nicht 500 Euro, sondern nur 40, den Selbstbehalt, und versuche dann 10-mal mehr Kundinnen, also Patientinnen zu finden, die ich nicht so nenne, sondern Kundinnen. Ja.
Wäre grundsätzlich eine Möglichkeit, ja.
Ja, okay.
Ob das funktioniert, weiß ich nicht, weil also, wenn ich jetzt meine persönliche Meinung da oder was nicht, meine persönliche Erfahrung da hernehme, dann sind wir es in Österreich schon gewohnt, dass die, gerade was das Thema Krankheit betrifft, dass eigentlich die Sozialversicherung das zahlt und man geht da zum Arzt und gut, jetzt gibt es natürlich Probleme mit Wahlärzten oder wie soll ich sagen, man geht vermehrt auch zum Wahlarzt. Aber dass man alles privat finanziert, also das kennt man in Österreich eigentlich so noch oder nicht, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, aber das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt dieses Buchs und unseres Themas, das weit hinausgeht über das eigentliche Thema, nämlich dass das ein weiterer Schritt in Richtung eines auch in Europa und auch in Österreich privatisierten Gesundheitssystems ist. Nicht? Dass eben wenn es richtig ist, dass diese Health-Apps wichtiger werden und wenn es gleichzeitig richtig ist, dass wir derzeit eigentlich sowas wie eine Art von, ich will es jetzt nicht Marktversagen nennen, aber zumindest etwas sehen, was nicht nach einem wahnsinnig gut funktionierenden System aussieht, dann würde ich prognostizieren, dass das eher in die Richtung führt, dass sich die Leute halt, soweit sie sich's leisten können, selber darum kümmern und nicht mehr bei der Sozialversicherung vorstellig werden.
Also teilweise ja und teilweise nein, weil ich glaube, dass gerade der rechtspolitische Ansatz ja dahin geht, dass man versucht, diese telemedizinischen Angebote, und ich würde mal sagen, diese Gesundheits-Apps sind ja im weiteren Sinn auch Telemedizin, dass man die verwendet, um diese Versorgungslücken zu schließen. Also es könnte ja auch so gedacht werden, dass man sagt, aus Sicht der Sozialversicherung, wir wollen eine möglichst gute Versorgung für alle Versicherten in Österreich sicherstellen und das machen wir unter anderem eben auch mit digitalen Angeboten, sei es Telemedizin oder sei es eben die Versorgung mit Gesundheits-Apps. Also ich glaube, das muss das eine das andere ausschließen, zwangsläufig. Mhm. Und so steht es auch so ein bisschen in dieser 15a-Vereinbarung drinnen. Also da gibt es eine Präambel und da steht drinnen so quasi dieser neue Pfad und der lautet digital vor stationär vor ambulant. Und also ja. Es gibt schon diese Intention, dass man offensichtlich hier versucht, durch digitale Elemente diese Versorgungsengpässe denen entgegenzutreten.
Gut, aber wenn auf der, richtig, habe ich auch gelesen, wenn auf der anderen Seite aber dann Ihre drei Unternehmen stehen, die jetzt seit, ich weiß nicht, Wochen oder Monaten schon mal bei der ersten Frage, bin ich ein Medizinprodukt und wenn ja, in welcher Klasse stehen, dann gibt es möglicherweise die Anbieter, die solche digitalen Lösungen entwickeln, dann nicht in ausreichender Form. Ne? Also man kann ja ins Gesetz reinschreiben, es soll digitale Anwendungen geben, es gibt sie deswegen noch nicht. Ja.
Genau, richtig. Ja. Also in Deutschland sehen wir das auch so ein bisschen, und zwar, dass man versucht hat, über diesen Anspruch auf digitale Gesundheitsanwendungen Startup-Förderung unter Anführungszeichen zu betreiben. Also man hat versucht, ein herstellerfreundliches Umfeld zu schaffen. Ob das jetzt gelungen ist, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel, indem man es gesagt hat, im ersten Jahr gibt es freie Preisbildung. Also ihr könnt verlangen, was ihr wollt. Und die Sozialversicherungsträger müssen diesen Preis zahlen. Und erst im zweiten Jahr gibt es eine sogenannte Verhandlungslösung. Also dann werden dann die Preise verhandelt. Oder man hat in Deutschland zum Beispiel die Möglichkeit geschaffen, dass man diese medizinischen Nachweise erst nach einem Probejahr vorlegen muss. Das heißt, man hat im ersten Jahr gewissermaßen noch gar nicht gewusst, ob das medizinisch überhaupt wirksam ist. Und im zweiten Jahr so quasi mussten dann erst die Studien nachgelegt werden. Das führt aber, und das ist dann auch wieder kritisiert worden, das führt dazu, dass dann eigentlich Versicherungsmittel dazu verwendet werden, Startup-Förderung zu betreiben, und das ist zumindest in Deutschland kritisiert worden, dass das eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist.
Ja, zu Recht aber, auch nicht, denke ich. Genau, naja, auch total, wie ich ein bisschen Bedenken habe, wenn einmal ein Jahr lang an Patientinnen herum experimentiert wird, ob das überhaupt was nützt. Ja. Auch das gefällt mir nicht so gut jetzt.
Es kommt nämlich eigentlich beides dazu. Das heißt, die können sich den Preis aussuchen, die Sozialversicherungsträger in Deutschland müssen den bezahlen, und dann kommt man ein Jahr später drauf, das war eigentlich umsonst, das hat nichts gebracht.
Genau. Oder war im schlechteren Fall vielleicht sogar schädlich. Ne? Also das kann ja auch noch schlechter sein, als nur es
hat nichts gebracht. Auch das ist ja generell ein spannendes Thema, und zwar diese ganzen Regulierungsmaßnahmen jetzt im Besonderen bei den Medizinprodukten. Da wird ja nicht getestet, ob das einen medizinischen Nutzen hat, sondern es dient ja eigentlich nur der Risikominimierung. Also die MDR prüft nicht, ob die Schlaf-App tatsächlich die Schlafkrankheit heilt. Darum geht es in der MDR nicht, sondern die prüft, ob sie ein Risiko schafft für die Patienten und Patienten. Ja. Also ob es irgendwie, und das ist aber was anderes. Ja, also das ist jetzt von der Intention her eine andere Zielrichtung. Diese medizinischen Nachweise, das prüft in Deutschland dann eben genau dieses Bundesinstitut für Arzneimittel. Also da muss man dann tatsächlich medizinische Studien vorlegen, aber nicht bei der MDR. Da geht es dann wirklich um Qualitätssicherungsmanagement, Produktbeobachtungspflichten und so weiter und so fort. Aber nicht um den medizinischen Nachweis an sich.
Ja, der aber, ich möchte es noch einmal wiederholen, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, relativ schwierig zu erbringen ist bei Dingen, die sich so dynamisch entwickeln und typischerweise eben auch anders als ein Skalpell nicht unmittelbar erkennbare Folgen haben. Ne? Und das bei allein schon mal das Studiendesign ist relativ anspruchsvoll, wenn man einen so hohen Digitalisierungsgrad auf Patientinnenseite voraussetzt, wie das solche Digital Health Apps voraussetzen. Da findet man nur eine ganz enge Population, die bei psychischen Erkrankungen, würde ich vermuten, schon einmal den einen oder anderen Bias erzeugen, ne? Der irgendwie schwierig auszumitteln ist, dann, wenn man das analysiert.
Ja, wobei also, dann ist sicher...
Schlafdefizite haben typischerweise Leute, die viel Bildschirmzeit haben. Wer viel Bildschirmzeit hat, interessiert sich für Schlaf-Apps. Ja. So, da entsteht möglicherweise ein Zirkel, der vielleicht anders wäre, wenn man auch den 63-jährigen nicht-digitalen Opa, der noch nie ein Handy in der Hand hatte, aber eine Schlafstörung hat, mit in die Studie hereinholt. Ja. Und das wird.
Gut, aber das ist Aufgabe der medizinischen Wissenschaft, irgendwie das auszugleichen. Also ich kann eben nur das Beispiel, weil eben eins dieser drei Unternehmen, das ist eben von einem Professor, von einem Psychologieprofessor von der Uni Salzburg, der einer der anerkanntesten Schlafforscher ist in Österreich, würde ich sagen. Und der hat mehr oder weniger das entwickelt, weil es eben auch so große Versorgungsprobleme gibt. Also es gibt Schlaflabore in Österreich, da kostet eine Nacht ungefähr 1.000 Euro und man wartet ein Jahr drauf. Und er hat dann eben gemeint, man könnte das eigentlich viel besser auch mit Apps abbilden, und da macht man dann einfach vor dem Schlafengehen irgendwie 10 Minuten bestimmte Übungen und basiert auf dem Prinzip der Verhaltenstherapie. Genau, und das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Aber ja, natürlich, also diese Studien das ist für gewisse Leute, gerade wenn ich aus dem Bereich der Wissenschaft komme, wahrscheinlich leichter. Ein anderer, das war ein Physiotherapeut, der so quasi halt praktizierender Physiotherapeut in Salzburg ist, für den ist es natürlich ungleich schwieriger, zu solchen Studien und zu Probandinnen und Probanden zu kommen. Das ist wichtig.
Mhm. Ja. Apropos, da gibt es jetzt auch noch einen Hinweis eines Hörers oder einer Hörerin, der auch da in die Richtung Studien führt, nämlich noch ein Pass: Wie sollen Forschende Zugang auf die Gesundheitsdaten externer Apps bekommen? Wenn ich sowas entwickle, könnte ich auf die Idee kommen, hat ja vielleicht schon jemand anderer versucht, ich hätte gern die Daten. Mhm. Antwort: Geht nicht, ne?
Geht. Oder? Ja. Also auch das wird in Deutschland zum Beispiel kritisiert, dass man eben diese Daten nicht weiter zu Forschungszwecken irgendwie, also dass es gesetzlich nicht vorgesehen ist, dass man das irgendwie weiterverwenden kann zu Forschungszwecken. Also das ist gesetzlich nicht vorgesehen. Im Gegenteil, es ist sogar, es gibt da ganz strenge Zweckbindung in Deutschland. Es gibt zu diesen Bestimmungen im SGB V auch noch eine eigene DIGA-Verordnung, und da steht dann auch drinnen, genau zu welchen Zwecken diese Daten verarbeitet werden, und Forschungszwecke stehen da nicht drinnen.
Und das hat was mit Datenschutz zu tun, nur dass man das nicht vergessen.
Ja, genau, da kommen wir jetzt natürlich noch dazu, genau. Weil grundsätzlich, und das ist vielleicht im Datenschutzrecht generell so, ich war ja selbst, bevor ich an die Uni gewechselt bin, war ich als Programmleiter bei der Porsche Holding in Salzburg und war europaweit zuständig für die Einführung der DSGVO. Und Datenschutz war immer das Totschlagargument. Ja, also da hat man jetzt, also es war eher kein inhaltliches Argument, sondern vor allem, wenn man irgendwie unliebsame Projekte stoppen wollte oder so. Also das war immer so ein eher vorgeschobenes Argument. Und das, würde ich sagen, trifft weiterhin zu, weil im Datenschutzrecht geht es eigentlich fast nie um das Ob, sondern eigentlich eher um das Wie. Also wie muss ich eine App gestalten, dass ich das umsetzen kann, bestimmte Zwecke zum Beispiel. Und wenn wir uns den Artikel 89 zum Beispiel anschauen in der DSGVO, da gibt es eigene Ausnahmebestimmungen, gerade was den Zweckbindungsgrundsatz betrifft, um eben diese wissenschaftliche Forschung zu ermöglichen. Das heißt, datenschutzrechtlich würde das grundsätzlich gehen. Wir haben ja auch spezifische Datenschutzbestimmungen im DSG und in meinem Lieblingsgesetz im FOG, das man eigentlich nicht lesen kann, weil es so furchtbar ist.
Ich war dabei, ich weiß es.
Ja, genau. Also grundsätzlich gehen würde diese die Verwendung von Forschung, also zu Forschungszwecken, das würde datenschutzrechtlich grundsätzlich möglich sein. Da ist ja dann eher die Frage, ob der politische Wille besteht, und wir sehen es ja bei der Registerforschung, ja, offensichtlich besteht der politische Wille nicht im ausreichenden Maß.
Ja, wo müsste denn liegen, der politische Wille? Das ist ja vielleicht noch eine Vorfrage, ne? Weil wenn man so mit Digitalisierung zu tun hat, in Österreich recht schnell draufkommt, dass das so wie ein Wanderpokal immer wieder weitergegeben wird. So müsste man hier fragen, ist das jetzt eigentlich Gesundheit oder ist das Digitalisierung oder ist das Forschung? Oder ist das Ländersache und so weiter, ne? Das FOG ist politisch damals getragen worden vom Wissenschaftsminister letztlich. Ja.
Genau, und es enthält ja auch eine Verordnungsermächtigung an den Wissenschaftsminister, glaube ich, bestimmte Register zu nennen, die der Forschung zugänglich sind. Und soweit ich weiß, gibt es bis heute keine Verordnung.
Also es wäre im Einvernehmen mit dem jeweils fachlich zuständigen Minister. Man braucht zwei.
Ja. Okay. Aber jedenfalls, soweit ich weiß, gibt es diese Verordnung nach wie vor nicht.
Ja, und weil das sehr heikel ist, auch im Gesundheitsbereich eben genau, offensichtlich nicht gewollt wurde.
Genau, ja. Und soweit ich weiß, also da bin ich jetzt wieder etwas weit weg von meinem Expertisenfeld, aber es war ja angedacht, das mal zu bündeln, diese Registerforschung, dass man eine Behörde irgendwie schafft, oder war das die Statistik?
Nein, das gibt sogar die Austrian Microdata Center bei der Statistik. Okay. Ja, das gibt es, nur gibt es noch immer keine Register, die man auf dem, oder nicht auf den man zugreifen kann. Nicht der Rede wert, eine Zahl von Registern, auf die man auf diesem Weg zugreifen kann, insbesondere keine gesundheitsbezogenen. Mhm. Und es ist ein politisches Thema, ja, und das andere ist natürlich, dass die Politik dabei die Datenschutzdiskussion einpreist in die Bewertung, ob man jetzt so ein Register öffnen soll oder nicht. Aber wir sind ja hier, um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen, ja noch sehr weit weg von irgendeinem Register. Es gibt ja gar kein Register.
Es gibt gar kein Register.
Die nachanfallende Daten derzeit bei irgendwelchen Lifestyle-Gadgets. So ist eigentlich die Lage. Ne?
Genau, aber datenschutzrechtlich wäre es grundsätzlich möglich, dass man, wenn man sich an den Hersteller wendet und sagt, okay, ich bin die Universität Wien oder die MedUni und wir machen gerade ein Forschungsprojekt zum Thema Schlafstörungen, wir hätten gerne die Daten, dann wäre das, glaube ich, unter bestimmten Voraussetzungen natürlich, wäre das grundsätzlich möglich.
Ja, nur würde der Hersteller sagen,
machen nicht.
Zu was, ja, weil Datenschutzrecht ist nur riskant und ökonomisch unsinnig. Und wenn überhaupt, dann zahl mal eine Million, bevor du irgendetwas hier siehst. Ja.
Genau, also vollkommen richtig.
Dann kommen zu den 300.000 für die Medizinproduktzertifizierung noch einmal
eine Million
für die Daten. Ja.
Genau, richtig. Also, Genau, aber das darf man auch nicht verwechseln. Das Datenschutzrecht hat mit der Verpflichtung zur Übergabe von Daten ja nichts zu tun, sondern da geht es ja, eher um den Schutz der Personen, die da dahinter stecken. Genau. Aber auch, also wenn wir vielleicht zurückkommen auf die Gesundheits-Apps, da gibt es natürlich diese Grundprinzipien der Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel, die man einhalten muss, Datenminimierung, Zweckbindung und so weiter und so Rechtmäßigkeit, also typischerweise würde man eben das wahrscheinlich auf eine Einwilligung stützen. Es wäre aber auch, gerade was den Artikel 9 betrifft, die Litera H möglich, also die zur Erfüllung eines Gesundheitsvertrages, zum Beispiel mit einem Arzt. Also das wäre grundsätzlich auch denkbar. Das heißt, Rechtmäßigkeit wäre aus meiner Sicht auch kein Problem. Also es ist eher so in Richtung...
Nein, ich wollte sagen, wobei Sie zur Einwilligung ja zu Recht schreiben, dass es in dem Moment, in dem die Sanktion die Nichtfinanzierung ist, an der Freiwilligkeit die eine oder andere Problematik gibt, nicht? Also wenn ich einwilligen muss, um das Ding nutzen zu können, um es refinanziert zu bekommen durch die Sozialversicherung, wird man wohl nicht mehr von einer freiwillig erteilten Einwilligung reden können, zwingend. Sie schreiben viel dazu. Rechtsgrundlage vielleicht besser. Und auch die Widerrufbarkeit ist noch ein Thema. Ja?
Genau, richtig. Das betrifft aber vor allem, es gibt nämlich... sogenannte Mitwirkungspflichten in der Sozialversicherung. Also zum Beispiel gerade im Rehabilitationsbereich, da ist es so, dass Personen, die Rehabilitationsgeld beziehen, an zumutbaren Rehabilitationsmaßnahmen mitwirken müssen. Mhm. Und das können natürlich auch Telerehabilitationsmaßnahmen sein. Und wenn jetzt eine Person sagt, ich mache das nicht, ja, ich will keine Telerehabilitation machen, ich mag die App nicht, ja, und als Sanktion steht dahinter gewissermaßen der Entzug des Rehabilitationsgelds, dann würde man jedenfalls sagen müssen, aus meiner Sicht, diese Einwilligung ist nicht freiwillig.
Ja, genau.
Und deshalb braucht man eben einen alternativen rechtmäßigen oder Ausnahmetatbestand in dem Fall. Und den gibt es aber auch eben mit der Litera H.
Gut, richtig. Also zusammengefasst, Datenschutzrecht muss man mitbedenken, ist nicht unlösbar, aber es ist jedenfalls einmal eine Hürde, die noch zu den anderen genannten Hürden hinzukommt, die man lösen muss, wenn man mit sowas auf den Markt will. Und zwar sowohl als Sozialversicherung auf den Markt will, wie auch als Anbieter, der was entwickelt, auf den Markt will. Ja.
Genau, ich muss auf dem Stand der Technik sein, was technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
betrifft. Auch das, was ja auch noch nicht ganz einfach ist übrigens bei einigen dieser Dinge. Richtig, Gut. So, jetzt gibt es das Buch. Was passiert als nächstes? Bei Ihnen in dem Kontext, bei der Sozialversicherung in dem Kontext und im Markt in dem Kontext?
Also aus meiner Sicht, was schon passiert, und ich glaube, also zumindest in meinem Umfeld erlebe ich das, es gibt sehr viele gute Ideen, sehr viele Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die auch an Gesundheits-Apps arbeiten. Es gibt auch, also betrifft jetzt sowohl, wie soll ich sagen, unter Anführungszeichen eher kleinere Fische, aber es gibt auch, und das habe ich gehört, dass gerade Pharmaunternehmen sehr viel Geld auch in dieses Gebiet reinstecken. Also da ist gesprochen worden, auch von hunderten Millionen teilweise, die in die Entwicklung solcher Apps fließen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich sehen, dass es teilweise große Anbieter geben wird, die in Zukunft hier ja, neue Entwicklungen schaffen werden. Und dann werden wir auf der anderen Seite aber auch wahrscheinlich ganz viele so Nischen-Apps sehen, die sich halt mit ganz spezifischen Krankheiten oder Problemstellungen auseinandersetzen. Aus Sicht der Sozialversicherung glaube ich, dass es in Zukunft wahrscheinlich eine gesetzliche Verankerung geben wird. Das heißt, man wird wahrscheinlich so eine Art Verzeichnis ins ASVG aufnehmen, so ähnlich wie wir das im Erstattungskodex haben. Und bei den Ärzten glaube ich, dass die Entwicklung dahingehend stattfinden wird, dass in Lehrbüchern oder vor allem in Leitlinien die Behandlung mit Gesundheits-Apps zunehmend halt aufgenommen wird und Teil der ganz normalen medizinischen Behandlung werden wird. Die Frage ist halt, wie schnell geht das? Ich glaube, dass es langsamer geht, als viele denken werden, weil man denkt ja, jetzt gibt es dieses Verzeichnis, es gibt irgendwie 60 Anwendungen, aber ich glaube, es bedarf auch der Akzeptanz der Versicherten, es bedarf vor allem auch der Akzeptanz der Ärztinnen und Ärzte. Auch das sehen wir in Deutschland zum Beispiel, dass es herrscht eine große Skepsis vor, was diese Gesundheits-Apps betrifft, bei den normalen Ärztinnen und Ärzten, und zwar was die Wissenschaftlichkeit betrifft und auch was die ökonomische Wirksamkeit betrifft. Mhm. Und diese Hindernisse gilt es natürlich zu überwinden, weil nur weil es eine gesetzliche Regelung gibt, heißt das nicht, dass das dann zwangsläufig auch umgesetzt wird und von den Patientinnen und Patienten angenommen wird.
Genau, und das ist ohne Zweifel wahr und vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort, Herr Dr. Warter. Aber vielleicht mache ich hier nicht zu, ohne Ihnen die Möglichkeit zu geben, auch noch sonst ein Fass aufzumachen, wenn Sie möchten. Gibt es also ein Thema, das wir noch nicht besprochen haben, das wir hätten besprechen sollen? Oder haben Sie das Gefühl, dass wir das Thema und das Buch jetzt ganz ordentlich dargestellt haben?
Ich finde, wir haben das aus meiner Sicht ganz ordentlich dargestellt. Ich meine, was vielleicht zwei Dinge könnte man so ein bisschen ansprechen, weil die große Befürchtung der Sozialversicherung ist ja, dass die Kosten explodieren. Also, dass man so quasi jede App jetzt erstatten muss. Wir wissen alle, es gibt, wenn man den App Store, wenn man da reinschaut, es gibt theoretisch ganz viele unzählige Apps. Und wenn man sagt, okay, es gibt auch eine freie Preisbildung, die können verlangen, was sie wollen, dann besteht aus Sicht der Sozialversicherung hier eben die Befürchtung, dass die Kosten diesbezüglich explodieren werden. Und ich glaube, die Befürchtung ist insofern, gerade wenn man sagt, es ist ein Heilbehelf, nicht ganz so angebracht, also so wie es derzeit ist, weil ich eben sagen muss, Selbstbehalt 40 Euro, das ist schon eine relativ große Schwelle, jedenfalls so eine große Schwelle, dass ich sage, ich mache es nicht einfach so und benutze die App dann vielleicht auch gar nicht, sondern wenn ich 40 Euro investiere, dann würde ich sagen, ist das ein Hindernis. Das zweite Hindernis ist die Verordnung. Ich kann es nicht selbst einfach runterladen, sondern ich brauche eine ärztliche Verordnung. Also das ist schon die Legislator, würde ich sagen, so ökonomische Steuerungsinstrumente, die es gibt.
Wobei man dem natürlich entgegensetzen kann, jetzt als Gegenargument, 40 Euro können sich nicht manche Leute nicht leisten. Damit entsteht ein Zugangsproblem zu möglicherweise sinnvollen Therapien.
Wobei, auch da gibt es so eine Ausnahme, das heißt für Personen, die von der Rezeptgebühr befreit sind, da zahlt die Sozialversicherung auch diesen Selbstbehalt. Also insofern ist es eigentlich so ein bisschen ähnlich wie bei den Arzneimitteln, mit dem Unterschied, dass die Rezeptgebühr halt, also der Selbstbehalt unter Anführungszeichen eben nicht irgendwie was 9 Euro oder was ist es bei der Rezeptgebühr, sondern eben 40,60 Euro beträgt.
Okay. Das war das erste Thema und das zweite?
Das zweite Thema war Haftung, vielleicht als Fragestellung. Wie ist es, ein Arzt verordnet eine Gesundheits-App, dann passiert irgendwas oder weiß nicht, nehmen wir wieder diese Schlaf-App, sie haben dann mehr Schlafstörungen als zuvor. Dann stellt sich die Frage, wer haftet, also an wen können Sie sich da wenden? Und da ist es vielleicht nur ganz kurz, das ist eigentlich eh nicht so kompliziert, da kommt es mehr oder weniger darauf an, wo liegt die Problematik? Ist es ein Behandlungsfehler vom Arzt? Also entsprach zum Beispiel diese Verordnung nicht irgendwie dem Stand der Wissenschaft, hat es irgendwie Kontraindikationen gegeben? Oder ist es vielleicht wirklich ein technisches Problem seitens des Herstellers? Und je nachdem kann ich eben den einen oder den anderen in Anspruch nehmen, wobei wir jetzt natürlich da immer ein Verschulden brauchen. Und das ist dann nur dadurch gemildert. Das heißt, wenn ein Vertragsverhältnis zum Arzt besteht oder zum Beispiel auch zum App-Hersteller, dann gibt es ja diese Beweislastumkehr und das bringt zumindest ein gewisses Maß an Erleichterung, weil wir haben nicht die große Problematik, dass diese Gesundheits-Apps oder Software an sich von der Produkthaftung ausgenommen sind. Also eigentlich wäre das ein typischer Fall für die Produkthaftung. Und da gibt es aber die bestehende, also das ist zumindest die herrschende Ansicht, dass eben Software kein Produkt ist, weil es an der notwendigen Körperlichkeit fehlt. Und da gibt es aber die Lege Ferenda auch bereits Bestrebungen von der EU-Kommission, dass man eben sagt, okay, Software ist auch ein Produkt. Genau. Also das wäre vielleicht das letzte Thema.
Ja, vielleicht noch ein Punkt dazu. Das ist ein weiterer negativer Anreiz, nicht aus ärztlicher Perspektive, weil wenn ich dann vor der Alternative stehe, meinem Patienten zu sagen, melde dich mal ins Schlaflabor und du musst zwar leider ein Jahr lang warten und bist jetzt ein Jahr lang schlaflos, aber das ist das, was ich ganz einfach erledigen kann. Und auf der anderen Seite steht irgendeine App, von der ich noch nie gehört habe, wo ich irgendwelche Studien lesen muss, die ich nicht kenne. Und im Übrigen dann auch noch ein Haftungsrisiko mit mir herumtrage, wenn ich sie verordne. Abgesehen jetzt von den ganzen sonstigen administrativen Problemen, die wir besprochen haben, dann bin ich relativ sicher, was ich tue als Arzt irgendwo, nicht? Punkt.
Kann ich gar nichts entgegnen. Das stimmt, das ist so. Ja, genau. Und es wird sich erst dann bessern, wenn es wirklich Eingang in die medizinische Wissenschaft gefunden hat. Also ich bin als Arzt verpflichtet, den Stand der Wissenschaft irgendwie, also lege artis zu behandeln. Und wenn der Stand der Wissenschaft sagt, man muss eine Gesundheits-App verordnen, dann ist es vielleicht irgendwann sogar eine Verpflichtung, das zu tun.
Ja, bis dahin sind für dich die viele Schlafärztinnen und Ärzte in Pension.
Gut. Stimmt, genau.
Gut. Herr Dr. Warte, vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen noch für dieses Gespräch an einem Fenstertag am Morgen. Allen, die zugehört haben, möchte ich noch einmal dieses Buch hier ans Herz legen. Wirklich eine interessante Lektüre, insbesondere für diejenigen, die damit nicht jeden Tag zu tun haben, weil es wirklich eine sehr, sehr gute Einführung ist in alle relevanten Probleme. Man kann das Buch kaufen, man kann es bei Manz kaufen. Hier ist noch einmal der Screenshot dafür. Man kann es aber auch lesen, ohne es zu kaufen. In den gängigen Bibliotheken ist es verfügbar. Genau. Es ist erschienen im März 2024. Dankeschön.
Genau. Vielen, vielen Dank für die Einladung auch.
Danke ganz herzlich Ihnen, die Sie zugehört haben. Schönen Dank dafür. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie interessiert an dem, was wir tun und vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich gesund, hoffentlich für die nächsten 500 Folgen. Alles Liebe und Gute und wenn Sie es live hören, dann ein schönes Wochenende. Bis bald. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Danke.